SO 21, Radio di Figultür. Bilder, Worte, Gedanken. Drei Gedanken über Kritik, Arbeit und unerwünschte Diskurse. Es ist immer etwas schade, wenn eine geführte Gruppe jenes Gruppenmitglied, das am ehesten kritisch blickt und sich selber und die Gruppe reflektiert, zuerst als die Personifizierung der gesamten, vielleicht unangenehmen Problematik der Kritik identifiziert und dann aus der Gruppe verbannt wird. Ein Prozess aber, der an verschiedensten Orten menschlicher Gesellschaft immer wieder in unterschiedlichen Färbungen zu beobachten ist. Autoritär geführte Gruppen brauchen Sündenböcke. Das ist in meiner Theorie das erste Axiom menschlicher Gruppen oder vielleicht besser Puppenorganisationen. Religions are puppet games. Religions are puppet games. Schade auch, dass der betroffenen Person, die die privilegierte Position des zum Abschluss Freigegebenen einnimmt, dabei die Chance verwehrt wird, der Kritik oder dem streitrischen Angriff auch die positiven und lobenden Aspekte zu verleihen, die in die Zusammenarbeit führen würden und in den essentiellen Gesprächen der Neukalibrierung ans Licht kommen würden. Erlebnis der Kreativität. Der Teamarbeit. Wer investiert schon einen Streit in eine hoffnungslose Beziehung? Nein, also nimm bitte jeden Streit als hilfreiches und großzügiges Erziehungsangebot an, an dem du wachsen kannst, auch wenn es dich zunächst vielleicht in deinen Autoritätsgefühlen irritiert. Aber welcher Gruppenleiter ist schon so stark, dass er für einen Moment oder für eine Phase den Zügel aus der Hand gibt, um zu schauen, wie sich das Gefährt der Struktur selber organisiert? Zum einen bin ich als Vater von zwei Teenagern auch schon seit längerer Zeit überzeugt, dass ich mich durch meine Töchter genauso erziehen lassen muss, wie ich sie erziehe. Beide Seiten haben Zugang zu Gesichtern, die der anderen Seite verwirrt sind. Die Gesichter, ein altes Wort, das mir kürzlich beim Vorlesen von Sir Thomas Malory's Die Geschichten von König Artus und den Rittern seiner Tafelrunde begegnet ist. Diese Gesichte bezeichnen das, was einer oder eine sieht, ohne dass es unbedingt visuell sein muss. Erziehung ist immer Support und Kritik zugleich. Und wenn die Kritik Teil der Liebe sein darf, dann sind wir doch ziemlich gut unterwegs. Zuckerbrot und Peitsche. Am liebsten mag ich als Empfänger spielerischer und medizinischer Peitschenhiebe die Brennnesselpeitsche. Sie ist in der Nachwirkung sehr wärmend, belebend, aktivierend und erfrischend. Und mit Sicherheit in der Abwehr gegen viele noch nicht in der Hoffnungslosigkeit angekommene Erstarrungskrankheiten eine großartige Medizin. Keine Erziehung funktioniert nur über das Lob, über das ritualisierte und somit gehöhlte Lob. Und keine Kritik kann produktiv werden, wenn sie nur als Angriff oder als maliziös vernichtende Gegnerschaft, als Hass oder Hetzbotschaft oder als Verleumdung denunziert wird. Dann herrscht Stillstand. Nun ja, wenn sich die Muster der Unbeweglichkeit wiederholen, so wie es immer wieder und wieder passiert, weiß man, dass man in so einem sozialen Diskurs in die nächste geduldige Runde gehen muss und immer zufrieden bleiben soll, so wie Sisyphus, der den Stein unablässig und glücklich den Berg hochrollt, bis er wieder herunterkollert. Die Wege, die man sieht, sind vielleicht wirklich die der besten Ökonomie, und sie tatsächlich einzuschlagen, wäre wenigstens zu einem späteren Zeitpunkt opportun, wenn es genug andere auch so sehen. Wenn ich merke, dass ein positiv gemeinter Vorschlag die Abwehrreaktion hervorruft, lasse ich ihn los und freue mich, wenn später die Gegenseite meine Idee als die ihre verkauft. Dann hätte ich gewonnen, ohne Profit einzustreichen. Ideen gehen in mein Denken ein, wie trojanische Pferde. Der Kampf gegeneinander ist oft nur ein Modus der Arbeit miteinander, auch wenn wir das selber nicht einmal merken. Aber wenn man merkt, wie man dabei älter wird, schwindet zwar die Hoffnung, dass auch noch etwas von den Früchten der Arbeit für die eigenen Augen zu sehen sein wird. Indessen, um die Prügel zu empfangen, reicht ja meistens die Lebenszeit noch. Und immerhin kündigen die Prügel jeweils sogar an, dass eine gewisse Wirkung erzielt worden ist. Grund zur Freude also, die niemals Schadenfreude sein soll. Wussten Sie übrigens, dass Schadenfreude als Begriff auch von Englischsprechenden so benutzt wird? Das habe ich bei Timothy Morton gehört. Das metaphorische Martyrium zu erleben wäre offenbar immer noch ein Lebensziel, ein läppisches allerdings, von romantischem Pathos triefendes. Wie mir jeder heroische Akt vorkommt. Der Held erreicht sein Ziel, durchdringt die Haut der Eizelle und löst die Kettenreaktion der Zellteilung aus. Das höchste Ziel des Bewusstseins, das in den Zusammenhängen von Saccharose, Eiweiß und Schwefelverbindungen aufzuleuchten vermag. Aber warum erzähle ich das? Zum Beispiel
Kritik.
Weil ich die schlimmsten und traurigsten Beispiele von Schicksalen kenne,
Kritik,
zu denen die Mechanismen, die ich hier wohl etwas hilflos und verwirrt zu fassen versuche, geführt haben.
Aus Liebe.
Dagegen inaktiv zu bleiben, ist für einen geborenen ST-Rebel und kritischen Designer undenkbar. Muss ich das metaphorische Martyrium erleiden, um auf die nächste hierarchische Stufe karmischer Identity hinaufsteigen zu dürfen? Ach nee, was für ein Schwachsinn. Shitty Utopias of Hierarchy. Aber in gut blochischem Sinne nette und konstruktive Kritikerinnen, haltet ewig die Ohren steif und go ahead im Aufstand der anständigen Randständigen. La lotta continua, und das lieber im alltäglich überblickbaren Gezänk der kleinen Korruption als im Atombombenformat. Der blökende Schwarm wird's euch danken, wenn auch mit Sicherheit zu spät. Aber das Schlimmste wäre vielleicht, dass die Würmer mich fressen würden. Na, wenn's nichts Schlimmeres ist, kein Problem.
I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I need. What ill will I take till you believe?
Zu Kapitel 2 dieses Radiovortrags, Narziss und Echo. Ich lese einen Auszug meiner Abschlussarbeit Geister und Medien der ZHDK Kulturpublizistik. Und wie fast immer bei mir geht es hier um Verwirrungssysteme höherer Paranoia. Propaganda, Big Data und Advanced Marketing. The future belongs to ghosts. In den Propagandawissenschaften und den Algorithmen des Marketing kann die Auswirkung der Beschwörung der Geister sprichwörtlich messbar gemacht werden. Der Wirkungsgrad der Usurpation, der Hypnose oder der Beeinflussung drückt sich nirgendwo direkter und deutlicher aus als in den durch Werbemaßnahmen gesteigerten Umsatzzahlen, in den Börsenkursen oder dem physischen Auftauchen von Menschenmengen an bestimmten Orten. Propaganda und ihre Form suggestiver Manipulation über Big Data ist die alchemistische Technologie unserer Zeit. Die Strategien der Manipulation, die hier entwickelt und gepflegt werden, zu thematisieren, entspricht in etwa dem, was Religionskritik zu Zeiten einer starken Kirche bedeutete. Manipulation und Hypnose können als Konstante des Missbrauchspotenzials, welches immer wieder sehr direkt mit dem Mediengebrauch einherging, hervorgehoben werden. Dort, wo der Begriff Medium als Transzendenzschnittstelle präzisiert werden kann, also nicht beim Rad, nicht beim Wasser, hingegen aber durchaus beim Geld, können diese Mechanismen wirksam werden. Die Bezüge von Werbeindustrie und Geldsystem zu den Methoden des traditionellen Religionsmanagements unserer Breiten werden so sichtbar, wie sich umgekehrt die aktuell bedeutsamen Glaubenssysteme nicht mehr als solche zu erkennen geben. Jochen Hörisch verdeutlicht die Bezüge vom Credo zum Kredit, vom Glauben zum Gläubiger, von der Inkarnation zum Wertsymbol, und er verweist damit nur auf einige Beispiele von Schaltstellen, die durch Medien ermöglicht werden und über welche Konsumverhalten oder politische Kräfte mit wissenschaftlich erforschten Grundlagen gesteuert werden können. Die raffiniertesten und neuartigsten Fallen sollen nur von denen verstanden werden, die sie gebaut haben, oder von denen, die bereits in der Falle stecken. Ohne hier den Begriff der Hypnose ausreichend klären zu können, will ich auf das Beispiel von Edward Louis Bernays verweisen. Seine Beteuerung, dass die Herde zum eigenen Vorteil starke und verantwortungsvoll patriarchale Führerfiguren braucht, täuscht nicht hinweg, dass in den manipulativen Strategien der PR-Industrie eher der Wind eines Geistes weht, der im Sinne der Corrupted Personality Language auf Infektiöse, wie Boris Groys es in anderem Zusammenhang ausdrückt, die Entwicklung demokratischer oder auf Gerechtigkeit oder symbiotischer Selbstverwaltung ausgerichteter Strukturen untergräbt. Systematische Widersprüchlichkeit ist ihr Programm, Viralität ihr Ziel, affirmative Resonanz die Währung ihrer Macht. Auch in diesem Sinne zeigt sich die Perfektionierung und Vervollkommnung der Kriegsreligionen älteren Zuschnitts in den bei weitem nicht mehr als Religions-, aber doch als Glaubenssystem erkennbare Werte- und Machtsystem der Gegenwart. Die Dämonen treten bei der Einführung neuer Medien immer sehr schnell im Rücken auf. So sagt es Dieter Mersch in anderem Zusammenhang. Manipulative Strategien gehören im freien Markt der Medien schon früh zum Rüstzeug der Akteure. Das Wissen über die wesentlichen Mechanismen, die in Medienverbundsystemen als Techniken des Fallenstellens oder als Schutz davor genutzt werden, ist ausreichend bekannt und bedarf der Vermittlung. Die Gesetze der technischen Mechanik der Medien sind im Grunde für jedes Kind vermittelbar und bei genügender Aufmerksamkeit durchschaubar. Allerdings sitzt auch die alte Angst immer noch tief, die verbriefterweise schon durch die Priester geschürt wurde, die in den Anfängen
From des Bahnbrechens zu Vampire Culture
ihr Geheimnis streng behüteten. Möglicherweise wurde mit der Alphabetisierung unserer Länder vor etwa 150 Jahren bereits einer von all den zwiebelschalenhaften Befreiungsmomente vom alten Trauma eingeleitet. Der Grad der Tabuisierung von Medienfragen geht in meiner gefühlten Wahrnehmung aber doch noch ungefähr Hand in Hand mit der Offenheit dafür, über das Sterben zu sprechen. Mit der Tabuisierung und in der Medizin hochtechnisierten Verdrängung des Todes ist selbst ein zentrales Problem des kanonisierten Verhältnisses zu Medialität angesprochen. Die Angst lässt anderswo hinblicken als dahin, wo die Schmerzen liegen. Und aus dieser Verschiebung lässt sich Energie absaugen. Dass sich aber das Vokabular erweitert, indem der Blick für alle durch Medien ermöglichten Prozesse geschärft wird, ist nur im praktischen Diskurs zu bewerkstelligen. Den Medienbegriff genauer zu definieren und nach ins Bewusstsein der im großen Medienverbund Medienarrangement, der im Internet miteinander verschalteten Empfänger, Menschen, Medien zu rufen, ist ein Beitrag dazu. Wenn ich mir in dieser Arbeit nebst Positionen aus der Medienwissenschaft zu repräsentieren eigene Generalinterpretationen erlaube, dann deswegen, weil mein Körper auf der Ebene der direkten Unmittelbarkeit das einzige verbindliche und alles integrierende Medium meiner Wahrnehmung ist. Und wenn der Mensch allgemein hin als das Medium etabliert werden soll, ist auch in dieser Theorie zumindest die Hälfte der größtmöglich erreichbaren Wahrheit aus dieser Resonanz abzuleiten. Auch wenn die Wahrheit einem Wahn gleicht und immer flüchtig und so auch immer durch das eigene Medium, durch den Sound der eigenen Person, Persona gefärbt bleibt. So, Wissen, Gedanken, Wahnsinn, Bild, Wahnsinn, Gedanken. In den beiden folgenden Kapiteln, von denen ich nur das zweite lese, wird der Mensch als Medium unter dem Aspekt der Einführung neuer Medien betrachtet. Im ersten ist es die Einführung der elektromagnetischen Medien, Radio, Fernsehen. Und im zweiten ist es mit Narziss und Echo ein Mythos, der sich mit einer beispielshaften und bis in die Gegenwart typischen Gefangenschaft in medialer Ästhetik befasst worden. Narziss und Echo, die Entgegenwärtigung des Mediums. Frage 1. Bilder. Sind Medien die Pforten des Todes? Keine Worte. Im Narziss-Echo-Mythos kann eine medientheoretische Reflexion ausgemacht werden, die sich auf die Eigendynamik des Medialen fokussiert. Das Gesicht ist als das Organ der Körpergestik vor der Kultivierung der Sprache wohl bereits das intimste und feinste visuelle Interface, das über die Disposition eines Menschen Auskunft geben kann. Durch die Verdoppelung des Gesichts muss im Spiegel oder in der spiegelnden Wasseroberfläche ein Rückkopplungseffekt des medialen Schauens sichtbar spürbar. Ab dem Moment, in dem ich den Handspiegel zum ersten Mal gesehen habe, vielleicht sogar einen besitze, ist für mich selbst die Reflexion erstmals mit Händen zu greifen. Selbst wenn ich sie vielleicht in Ansätzen schon vor diesem Moment kannte. In der Sage bleibt Narziss fixiert auf sein Gehirn, das er aber nicht als sein eigenes Antlitz erkennen kann, weil er entweder die Mechanik des Spiegels noch nicht durchschaut oder aber derart in seinem Staunen versinkt, dass alles Körperliche für ihn bedeutungslos wird. Vor allem bei der zweiten Variante werden für die einfühlende Vorstellung und Perspektive von Narziss die Wellenbewegung der Wasseroberfläche von großer Wichtigkeit. Wenn die Wellen dein Spiegelbild zerfetzen, befürchtest du dann auch, dass aus Sicht eines Spiegelbildes ein echtes
Gesicht. It's the journalists, those fucking journalists. I'm gonna shoot those journalists. You don't need those assholes. Why do you let them come in here free? Why don't
der schauende Geist ist in einer Weise mit ihm durchgereist, dass nur noch das unterdrückte Ideal nicht ist. Das Antlitz der Gegenblickende, des in den Wellen gespiegelten Narziss, ist auch der Todesdämon, der durch seine
unüberbrückbare
gleichzeitige Unbürgerbarkeit
und unlösbare Probleme.
Der Jüngling wird über eine politische Einheit eingesetzt, die ihn
unlösbare Probleme
als Motor oder besser als
unüberbrückbare
des neuen Settings einspannt. Der letzte Hoffnungsschimmer, seine Triebhaftigkeit, die ihn doch noch aus seiner fatalen Gefangenschaft erlösen könnte, wird durch die mediale Narkose, auf die Marshall McLuhan hinweist, suspendiert. Das modellhafte Fabeltier wird rein geistig und erinnert sich in seiner abgehobenen Hypnose nicht einmal mehr an seine leiblich bedürftige Menschlichkeit. Glaubst du, dass eine Frau sich in einen Mann oder ein Mann sich in eine Frau hineindenken kann? Welches wäre der Unterschied zwischen hineindenken und hineinfühlen? Natürlich ist die Geschichte auch eine Parabel, die das Setting an der Liebe zwischen den Geschlechtern misst und sich damit mit der Lebenswelt in Bezug setzt und so auch volksnah wird. Die Unwiderstehlichkeit der zum Mythos gewordenen Geschichte kann als Anzeichen für ihre anhaltende Relevanz gelesen werden. In seiner Vielschichtigkeit verstrickter Bedeutungssuggestionen rührt der Mythos einen Komplex an, mit dem anscheinend jeder und jede etwas anfangen kann. Boris Groys verweist in seinem Vortrag auf die Viralität der Sprache, der Ideen, der medialen Botschaften. Sie verbreiten sich wie Krankheiten. Die anhaltende Relevanz und Beliebtheit des Narziss-Echo-Motivs wäre dann ein Zeichen dafür, dass die aus der Ansteckung erwachsene Krankheit andauert, sich epidemisch verbreitet oder sich wiederholt und so seit über 2000 Jahren auch auf uns immer noch ihren Leidensdruck ausübt. Bist du als Menschentier schon bloß deswegen ein Genie, weil Gegenstände, die nicht sprechen können, doch zu dir sprechen?
Oh ja.
Widerspiegelt der Mythos einen Verlust, vielleicht eine Medienpsychose, die in ihren Anfängen sichtbar gewesen sein müsste, was sie es jetzt wäre? Und bei der zu Anfang, naheliegend, besser denn je sichtbar gewesen sein könnte, dass man, wir, die Menschheit, dass man nicht so einfach wieder aus dieser Verstrickung herauskommt. In der Zwischenzeit wäre das Befallensein zur Normalität für die Gesamtzahl aller an den medialen Arrangements hängenden menschlichen Geister geworden. Im Moment, in dem offensichtlich etwas zerstört wird, kann dies auch mit genügender Schärfe erkannt werden. Wenn die Relevanz eines Ereignisses stark genug ist, kann es in einem Mythos widerspiegelt werden, der eine Anfangserinnerung von einem Schock, einem Trauma oder einem zeittypischen Muster in die Zukunft weiterzutragen vermag. Und zu Handen der Nachgeborenen über die Ursprünge des Ereignisses Zeugnis ablegen kann. Glaubst du, dass du nicht mehr im Paradies lebst? Glaubst du das? Narziss gerät in den Sog des Mediums, verliebt sich in sein entrücktes Ebenbild. Seine erotische Verehrung wird immer stärker. Könnte es zu Ovids Zeiten eine Klage über allzu vergeistigte, vielleicht auf ästhetische Bildung hungrige gegeben haben? Oder massenhaft Jünglinge, die ihr spirituell entrücktes Glück in vergeistigten Sekten suchten,
Learning
sich
from
Egypt dem Heiratsmarkt entzogen? Menschen, die sich strengstens fixieren auf entrückte Ideale oder auf die manische Askese der Selbsterkenntnis. Demgegenüber könnte ich mir schon eine Gesellschaft vorstellen, in der solche Störung noch fast gar nicht vorkommt. Die Selbstverliebtheit könnte dabei eher sinnbildlich-metaphorische Krücke sein für eine zunehmende Unfähigkeit, soziale und körperliche Beziehungen einzugehen. Verlierst du deine Identität vollständig, wenn du in ästhetischem Staunen versinkst? Die Liebe steht der Medialität gegenüber. Das aus der Gegenwart heraus katapultiert Sein, entstanden durch das fallenhafte Trugbild. Dass im Spiegel auch bei Lacan das Absolute oder das Ideale vermutet wird, scheint damit zusammenzuhängen. Das Ideale ist immer das Entrückte, das Unerreichbare, das Dämonische, aber auch das unendlich Attraktive. Im Spiegel, aber auch ein Sinnbild für das Mediale schlechthin zu erkennen, fällt leicht. Ebenso fällt leicht, den durch Narzissmus aus der lebendigen Gesellschaft ausgekoppelten Mann als eine sich selbst idealisierende Kultfigur zu entdecken, dem über lange Zeit eine beispielslose Erfolgsgeschichte beschieden war. Narziss als einer, der durch eine mediale Usurpation in Bann gezogen wurde? Vielleicht. Das Gesellschaftsmodell des Narzissmus scheint sowohl der Therapieindustrie, dem Marketing, dem Konsum und dem Kriegswesen zugute zu kommen. Der harte Kontrast zur Nymphe, die beinahe Pflanzenelfe ist, so harmonisch, schön und voller Sinn für die Gegenwärtigkeit, würde dazu, oder sagen wir besser, dagegen sehr gut passen. Der Kampf der Geschlechter. Kennst du den Unterschied zwischen Staunen und Verwirrtheit? Die Priester aus der Anfangszeit der Schrift hüteten ihr Geheimnis und trieben mit ihm ihre machtpolitischen Spiele
der Geschlechter.
Zu Zeiten und in den Kreisen Ovids musste demgegenüber schon eine fortgeschrittene zivilisatorische Aufklärung über die Bühne gegangen sein. Wir stehen zeitlich bereits gegen 900 Jahre nach Einführung der griechischen Vokalschrift, mit der jeder, der lesen konnte, die Wörter richtig aussprechen konnte. Auch wenn er die Sprache nicht versteht. Auch wenn er die Sprache, die da schriftlich festgehalten war, nicht versteht. Die Stimme könnte dadurch medienspiritistisch auf einer neuen Stufe eingefangen werden. Unterscheidet sich die Zeit deiner Nicht-Existenz vor deiner Geburt von jener nach deinem Tod?
Vor der Geburt von deiner nach deinem Tod. Von
kann aber sein, dass zu Ovids Zeiten infolge der medialen oder religiösen Alchemie andere Figuren erfolgreich wurden, die sich nicht mehr von ihren ehrgeizigen Zielen abbringen ließen. Oder gab es zu seiner Zeit tatsächlich eine Mode, nach der Menschen mit ihren schicken Spiegeln herumspaziert sind, jederzeit das eigene Gesicht beobachtend, sich selber von außen beobachten, mit dem Stolz der ersten Menschenwesen, die sich sowas leisten konnten. Eine wohl etwas skurrile Vorstellung, die an unsere Zeit mit den Handys erinnert, die allerdings auch sinnbildlich für die narkotisierende Wirkung von neuen Medien stehen könnte.
Learning from Egypt.
Zweitens musste irgendwann der Moment gewesen sein, in dem der Spiegel als Neuentdeckung gefeiert wurde. Bei den ägyptischen Königen war dies schon einige Zeit früher. Glas wurde in Griechenland ungefähr zur Zeit bekannt, als 423 vor Christus Aristophanes Wolken aufgeführt wurde. Zumindest denkbar wäre schon, dass zu Ovids Zeit der Taschenspiegel in Rom zu einem beliebten und weit verbreiteten Gadget geworden sein könnte. Als Richter und Münzmeister musste Ovid 23 vor Christus bis 17 nach Christus ein vertieftes praktisch-philosophisches Bewusstsein für Medialität gehabt haben. Die Rückkopplung, die für Ovid relevant ist und die in der deutschen Fassung von Johann Heinrich Voss von 1800 an verschiedenen Stellen auf Wahnsinn oder auf den neuen Wahnsinn verweist, wäre also auch als Metapher auf die magisch-illusionistische Verfänglichkeit der Zauberwelt der Medien lesbar. Aus genau diesem Grund beschäftigt sich überhaupt auch Marshall McLuhan mit Narzis. Ihm geht es darum, dass der narkotisch in seine Apparate verliebte oder besser durch sie hypnotisierte Mensch durch eine Art Gleichgewichtssinn seine Fähigkeiten sowohl ausweitet, als auch sich gleichzeitig mit dieser Extension amputiert. Gibt es Narkotika, die dich unter ihrem Einfluss nüchterner werden lassen, als wenn du nüchtern bist? Das Leben und der Tod. Narziss ist mit zwei medialen Ereignissen konfrontiert. Zum einen ist das Visuelle jene Spur seines Trips, in der die dämonisch entrückte Attraktion des Nichts, das ihm entgegenlächelnd gespiegelte Antlitz seines Antlitzes, der entgegenblickende, sein persönlicher Todesdämon und also auch sein absolut anderes ihm entgegenblickt. Es gibt aber auch die zweite mediale Spur, die ihn leider am Ende doch nicht aufhalten kann, auf seine lange, ich sage ein bisschen höhnisch, geistliche Reise zu gehen. Die Stimme der Echo, die er für die Stimme seines mit den Augen fixierten Ideals hält, macht sein mediales Erlebnis für einen kurzen Moment perfekt. Die Stimme holt den Dämon ins Diesseits und macht ihn menschlich, sogar weiblich, lieblich. Doch ist dieser Moment so flüchtig wie das haarscharfe Kreuzen zweier Fahrzeuge. Er ist so unsterblich, linear, zielgerichtet und verhängnisvoll verliebt, in Anführungszeichen, also eindimensional programmiert und narkotisiert, wie ein Männchen jener Tierarten, bei denen nach der Paarung der Körper des Männchens in den Aufbau des Nachwuchses investiert wird. Sie, die Nymphe der Stimme, ist die vergöttlichte, unschuldige und jugendliche, die plätschernde Lebensfreude der Natur, die Musik und das Liedersingen. Sie ist ungefähr das Größte, was an Lebenskraft denkbar ist. Aber auch sie wird dadurch kastriert, dass sie nicht im Fokus steht. Und sie ist auch Sinnbild für und Echo von einer bereits etwas zurückliegenden Quasi-Naturreligion, in der tatsächlich endlos die Jugend gefeiert wird und die Menschen, die im griechisch-göttlich immerwährenden Zank und Götterstreit auf wundervolle Art gewürdigt werden. Kannst du über dich selber lachen? Vielleicht ist Ovids Mythos eine Parabel auf erste, im Römischen Reich auftretende Voraussetzung des Modernismus. Immerhin ist minus 42 im Jahr nach Ovids Geburt der zwei Jahre zuvor ermordete, der auch schon vor seinem Tod vergöttlichte Cäsar zum höchsten Staatsgott ausgerufen worden. Monotheismus lag also auch in Rom offenbar bereits schon einige Zeit vor der Geburt des Maskottchens aus Bethlehem in der Luft von Egypt, das zur strahlenden Galionsfigur der ach so revolutionären römischen Kirche from Egypt. Will sich das Licht, das sich in deinen Zellen verfangen hat, wieder aus den Labyrinthen der belebten Materie befreien? Unlösbare Probleme. Die Geister scheiden sich oder prallen in Gegensätzlichkeit aufeinander wie zwei Balken eines Kreuzes.
Unüberbrückbare Differenzen
sind ins Ungleichgewicht geraten.
Unlösbare Probleme.
Wo Götterkinder auf den Frühlingswiesen Blumen sammeln, Persephone greift nach einem Narkissus, der verhängnisvollen Todesblume, denn man pflegt dieser Blume namentlich gewisse Arten wegen ihres betäubenden Geruchs und ihrer kalten und starren Schönheit eine nähere Beziehung zur Unterwelt unterzulegen. Da öffnet sich die Erde, der Todesgott stürzt hervor und entführt die junge Frau in sein süßes Reich. Zitat Ludwig Preller, griechische Mythologie, Berlin, 1860. Wo die Götterkinder auf der Frühlingswiese Blumen sammeln, Persephone greift nach einem Narkissus, der verhängnisvollen Todesblume. Denn man pflegte dieser Blume namentlich gewisse Arten wegen ihres betäubenden Geruchs, und ihrer starren Schönheit eine nähere Beziehung zur Unterwelt unterzulegen. Da öffnet sich die Erde, der Todesgott stürzt hervor und entführt die Jungfrau in sein düsteres Reich. Das eigene Gesicht von innen sehen. Ein narzisstisches Reenactment mit spiegelnder Wasseroberfläche führt mich immerhin auch dazu, entscheidende Dinge wegdenken zu können. Es ist schwierig, sich vorzustellen, nicht mit dem Antlitz der eigenen Person vertraut zu sein und sich nicht wie die anderen Menschen von außen, sondern nur von innen zu kennen. Das bedeutete eine Einzigartigkeit, die mir geraubt wurde, beziehungsweise die ich nie hatte oder wegen der medialen Extension des Spiegels und dieser von ihm abhängenden Narkose zumindest nur in sehr abgeschwächter Form. Ich kenne mich nicht ohne den Spiegel. Inzwischen ist die Vorstellung schwer, ohne Spiegel, ohne flache Gläser zu leben, in der Zeit, egal wann sie wo genau stattfand. Als eine Stadt mit Spiegeln in großer Zahl in Berührung kam, wurden möglicherweise ähnliche Diskussionen geführt, wie wenn es jetzt plötzlich möglich ist, Stimmen mit einfachen Computerprogrammen lebensecht zu simulieren. Was McLuhan hier mit der Narkose meint, ist an diesem Beispiel sehr deutlich einzusehen. Viel stärker spürbar und in ihrer ganzen Tragweite und Fatalität auch sichtbar wäre der Bruch im Moment, wo der Spiegel plötzlich zum Gadget wird, das wie zu unserer Zeit die Smartphones Leute blind werden lässt. Daraus einen Mythos zu bauen, hieße sozusagen eine Postkarte an die Nachgeborenen zu senden. Ich komme zum Schluss. Wie unterscheiden sich das Einsaugen und das Ausweiten der eigenen Medialität in den beiden ausgeführten Beispielen? Beim Radio in Deutschland gehen die Wellen hoch zwischen dem schönen Fenster zur Welt der Radioträume aus einer im Nebel der Erinnerung liegenden Anfangszeit und dem Dämon, der schon bald danach wesentlich mit ausgelöst durch dieses Medium die Schattenseite nicht nur quasi biblischen, sondern eigentlich schon wirklich biblischen Außenmaß zum Ausdruck bringt. Selbstverständlich treffen sich als Auslöser zu diesem Ereignis verschiedene ausschlaggebende Wellen in einem Punkt. Dass dort von allen Wellen, die sich trafen, nicht nur die des Radios eine mediale Welle gewesen ist, sei hier nebenbei bemerkt. Dass nach Kreuz jeder Mensch ein Medium sei, das auch das Medium eines anderen Geistes sein kann, ist bei diesem Beispiel offensichtlich. Nichts als ein hypnotisches Großsetting hätte so viele Menschen synchron im Gleichschritt miteinander verschalten und in eine Richtung treiben können. Kurz nach dem bösen Erwachen, taxieren es die meisten als eine absolute Verirrung. Die Hypnose, die zunächst wie ein freudiges Erwachen einer sich von bösen, erlösenden Gemeinschaft aussah, war mindestens genauso eine Betäubung. Wer was daraus lernt, bleibt nicht. Ich könnte daran anschließend hierarchische Organisationen ins Feld führen, in denen ein Angestellter im Gespräch mit dem Vorgesetzten nie genau weiß, wer in der Linie der Vorgesetzten gerade zu ihm spricht. Ein medialer Verbund ist Teil jeder Organisation, die Übertragung von Verantwortung in den Organisationen wäre wohl eines von McLuhans Narkotika. Aber wenden wir uns lieber nochmal kurz dem Narzisst zu, der ja in den Hierarchismen ebenfalls seinen festen Platz hat. Das meiste ist schon gesagt. Das Ideal wird zum entrückten Gott oder der Gott wird zum Ideal und der Narzisst selbst transformiert sich in einen Gott des Todes. Nicht mehr die griechisch-göttlich-jugendlich verspielte Idealität ist es, die es als Idealität ja auch geben könnte. Nein, der Todesdämon ist es, der sich zeigt im Gesicht des Gewandten. Die Wellen des Wassers zerfetzen es und lassen seine Spiegelanteile wieder zusammenprallen. Solange ihm keine über die Schulter schaut, um mit ihm in den Hades zu stürzen, bleibt er Teil seines Ouroboros'schen Settings. Und der letzte Gruß aus seiner ihm in Vergessenheit geratenen Menschlichkeit ist noch der Ruf der Echo. Das Ganze hat auch für McLuhan nicht so sehr viel mit platter Selbstverliebtheit zu tun, sondern scheint eher Bild für Narziss erfolgsversprechenden Todestrieb. Aber seine Medialität besteht darin, dass er sich magnetisch in diesem Setting verfangen hat und zum Schlauch der kreisenden Energie wird. Spiegel sind Pforten des Todes, Medien sind Pforten des Todes. Nachsatz. Wie in allen Beziehungen
Sie hörten Difficulteur zum paranoischen Komplex der Selbsterkenntnis und deren fatalen Konsequenzen.
Die Theorie
Kritik
sieht
und
sich
selbst
als Schauen und als Versuch.
You're not one of us, Nazis und Echo.
Es geht hier um sowohl zur
randständigen Aufstand
als auch
der anständigen
wieder
um einen anständigen Aufstand der Randständigen.
Die Sprache spricht.
Im Spiegel der Selbstreflexion, präsentiert durch Utopias Saint-Rebel und Radio Difficulteur. Nachzuhören auf www.difficulteur.ch. Im Hintergrund, hinter dem hintergründigen Vordergrund war zu hören Peter Gabriel, Not One of Us,
Boris
Lou Reed, Take
Man
Walk on the Wild Side von der Live-Platte Techno Prisoners und J.J. Cale, Travel on the Out. Und
Urschluss
Peter Gabriel,
will, was sie auch
Je sens frontière.
Natürlich kann man das eine oder das andere behaupten.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Doch sprechendes Wesen ist jeder und jede, sowohl im Medium seines, ihres Sprechens, als auch der Sprache selbst, die durch es hindurch spricht. Die Sprache spricht mich. Wo sich genau die Autorschaft auf den gesprochenen Text aufzupfropfen vermag, bleibt nach wie vor im Nebulösen. Mythen der Gegenwärtigkeit oder des Brechens der Gegenwärtigkeit, wie Narziss und Echo, dem Mythos, in dem sich die Gegenwart vom diesseitig Göttlichen trennt und das Ideal ins Jenseits wegtreffen lässt.